Guten Morgen auch von meiner Seite. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist der Lebendige in unserer Mitte, hier bei uns, im Gemeindezentrum, bei euch zu Hause, in euren Wohnzimmern oder Schlafzimmern, wo auch immer ihr euch befindet, vielleicht manche sogar unterwegs. Jesus Christus ist da, er ist Realität, er ist der Lebendige in unserer Mitte. Die Auferstehung Jesu feiern wir. Der Tod ist besiegt. Das ist die Botschaft der Auferstehung Jesu. Darüber möchten wir miteinander heute reden und darüber nachdenken. Der Tod ist besiegt. Aber lasst uns doch erstmal darüber nachdenken, wie ist der Tod denn überhaupt in diese Welt hineingekommen? Denn wenn wir von Anfang der Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass Gott der Schöpfer und Ursprung des Lebens ist. Er hat Leben geschaffen, er hat den Tod nicht erdacht, das kommt nicht von ihm. Gott selbst ist der Schöpfer und Ursprung des Lebens. Und als Gott den ersten Menschen, Adam, geschaffen hat, hat er den Atem des Lebens in ihn eingehaucht. Und Adam und Eva, die ersten Menschen, haben Leben pur genossen. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Und zwar so eine Gemeinschaft, dass Gott selbst im Garten Eden bei ihnen war, mit ihnen Spaziergänge gemacht hat, dass sie mit Gott, ja, von Angesicht zu Angesicht Gemeinschaft haben konnten. Sie hatten auch eine Gemeinschaft der Harmonie und Liebe miteinander. Sie hatten Verantwortung von Gott anvertraut bekommen. Verantwortung, aber auch Autorität bekommen, zu herrschen im Leben. Verantwortung über die ganze Schöpfung, für sie zu sorgen. Aber nicht nur Verantwortung, sondern Gott hat dann auch die vollkommene Versorgung bereitgestellt. Alles war für sie da. Und sie hatten ewiges Leben. Kein Altern, keine Krankheiten, einfach ein perfekter Zustand, den wir uns heute so gar nicht mehr vorstellen können. Wie ist dann der Tod in diese Welt hineingekommen? Die Bibel berichtet, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt. Satan, die alte Schlange, ist gekommen in den Garten Eden und hat Eva zuerst und durch Eva dann auch Adam dazu verführt, ungehorsam zu sein und sich gegen Gott zu wenden. Satan hat das sehr listig angestellt. Er hat Gottes Güte in Frage gestellt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen sollt? Ja, Gott hat das nur deshalb gesagt, weil er wusste, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr selber sein wie Gott. Dabei waren sie schon in Gottes Ebenbild geschaffen und hatten perfekte Gemeinschaft mit Gott. Und so hat er Eva dazu verführt, verleitet mit seinen Lügen, Halbwahrheiten, Täuschungen, dass sie ungehorsam war und dass sie von der verbotenen Frucht gegessen hat und diese auch dem Adam gegeben hat. Was wollte der Teufel eigentlich damit erreichen? Er hatte ein Ziel. Er wollte die Autorität, die Gott dem Menschen gegeben hat, unter den Nagel reißen. Er wollte herrschen, nicht auf eine Art und Weise, wie Gott herrscht. Gott herrscht in Liebe. Gott herrscht als ein demütiger Diener. Gott herrscht verantwortungsvoll und liebevoll. Satan herrscht mit Unterdrückung. Sein Wesen ist Zerstörung und Tod. In Lukas Kapitel 10 können wir lesen, da wird gesagt, dass der Satan ein Dieb ist. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das ist sein Wesen, zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Und das ist das, was ihm gelungen ist, leider gelungen ist mit Adam und Eva. Sie sind nicht sofort tot umgefallen, aber der Tod ist in diese Welt gekommen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist gebrochen worden. Der geistliche Tod ist gekommen. Und mit dem geistlichen Tod kam auch der Zerfall, der natürliche Zerfall, wie wir das heute sagen. Sie fingen an zu altern, Krankheiten kamen, der Charakter des Menschen wurde korrumpiert und Streit, sogar Kriege, Mord, all diese Dinge sind in diese Welt gekommen. Was tut Gott? Wie reagiert Gott darauf? Gott hätte doch kurzerhand dem Ganzen ein Ende machen können und sich eine neue Welt schaffen können, wo die Menschen wie Marionetten gehorsam sind und einfach nur das tun, was er ihnen sagt, wo sie gar nicht die Wahl und die Möglichkeit haben, sich von Gott abzuwenden. Aber nein, Gott hat das nicht getan. Gott übernimmt Verantwortung. Gott ist voller Liebe und Gnade. Er sucht den Menschen und er sagt, Adam, wo bist du? Die Verbindung ist weg. Adam und Eva haben sich in der Zwischenzeit nackt gefühlt. Sie haben sich geschämt. Sie hatten plötzlich Angst vor Gott, mit dem sie vorher so eine Liebesgemeinschaft gelebt haben. Mit dem sie spazieren gegangen sind vorher. Wo ein Vertrauen da war. Sie versteckten sich irgendwo hinterm Busch. Gott sucht sie auf und Gott führt ein Gespräch mit ihnen. Um die Sache ein bisschen zu verkürzen, was ist dann passiert? Gott kommt und er übernimmt Verantwortung und er lässt auch Konsequenzen walten. Die erste Konsequenz ist, dass er Satan, die alte Schlange, verflucht und sagt, auf dem Bauch wirst du kriechen, du wirst hilflos, ein hilfloses Tier sein. Wir können das nachlesen in 1. Mose Kapitel 3. In Vers 14, da lesen wir, dass der Satan verflucht wurde. Und dann kommt der Mensch. Der Mensch hat sich ja versündigt gegen Gott. Der Mensch sollte doch verflucht werden. Aber da steht nicht, dass Gott den Menschen verflucht hätte. Stattdessen kommt Gott mit einer Zusage. Und Gott sagt, ich, wer ich bin, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da entstand eine Feindschaft zwischen Satan und den Menschen. Und Gott hat gesagt, der Nachkomme der Frau wird dir, dem Teufel, den Kopf zertreten. Du aber wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist eine Verheißung, die erste Verheißung, dass der Nachkomme der Frau, damit ist Jesus Christus, der Messias gemeint, dass er kommen würde, um den Kopf, das heißt die Herrschaft, die Autorität des Teufels zunichte zu machen, zu zertreten. Und ja, der Teufel hat Jesus verwundet und verletzt. Er wurde am Kreuz festgenagelt. Er wurde an seinen Füßen und Händen durchbohrt und auch an seiner Seite durchbohrt mit einem Speer. Aber er hat den Tod besiegt am Kreuz. Gott hat den Menschen nicht verflucht. Stattdessen hat Gott selbst den Fluch, den Menschen treffen sollte, auf sich genommen. In Galater 3, Vers 13, da lesen wir von dem Fluch, der den Menschen treffen sollte. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams uns erreicht. Jesus hat den Fluch, der den Menschen treffen sollte, als Konsequenz der Sünde. Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen. Verflucht ist, wer am Holz oder am Kreuz hängt. Jesus hat diesen Fluch getragen. Und weiter steht geschrieben, dass in Vers 17, dass Gott die Erde verflucht hat, die ja den Baum der Erkenntnis hervorgebracht hat. Die Lebensbedingungen wurden erschwert, im Schweiße deines Angesichts wirst du arbeiten und dein Lebensunterhalt verdienen. Die Frau wird mit Mühe und Not Kinder gebären, aber gleichzeitig auch mit der Verheißung, der Nachkomme wird den Tod und den Teufel besiegen. Halleluja! Jesus hat den Tod und den Teufel und die Sünde auf sich genommen und am Kreuz besiegt. In Johannes 10, Vers 10, wenn wir dort weiterlesen, da ist das beschrieben. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Haben wir schon gelesen. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Nicht nur überleben irgendwie, sondern echtes, göttliches Leben, Leben in Fülle. Das hat Jesus getan. Er hat sein Leben für uns gelassen, damit wir Leben von ihm empfangen. Er hat den Tod besiegt. In Markus 10, Vers 45, da steht geschrieben, dass Jesus sich selbst als Lösegeld gegeben hat. Lösegeld ist der Preis, mit dem man einen schuldig gewordenen freikauft. Und Jesus hat uns frei gekauft von der Macht des Todes, von der Macht der Sünde, von dem Fluch, der uns treffen sollte. Er hat uns befreit, er hat uns frei gekauft. Halleluja. Unsere Angst und Scham, er hat sie auf sich genommen und getragen. Unsere Verlorenheit und Gottlosigkeit, das Getrenntsein von Gott, er hat das ertragen und ans Kreuz gebracht. Unsere Schuld und unsere Strafe, Jesus Christus, er hat sie getragen. Unsere Krankheiten, die Flüche, die uns treffen sollten, er hat das getragen für uns. Den Zorn Gottes, die Konsequenzen der Sünde, die uns treffen sollten, Jesus hat sie auf sich genommen. Jesus hat den Tod auf sich genommen. Er hat den Tod besiegt. Halleluja. In 1. Johannes 3, Vers 8, da steht auch noch geschrieben, wozu Jesus gekommen ist und was Jesus vollbracht hat. 1. Johannes 3, Vers 8, da steht geschrieben, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wenn man den Zerstörer zerstört, dann kommt Wiederherstellung. Jesus schenkt Wiederherstellung. Wiederherstellung in unser Leben hinein. Vergebung von Schuld. Wiederherstellung eines reinen Gewissens, eines reinen Herzens, was wir vor Gott haben dürfen. Wiederherstellung. Versöhnung, das ist Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch und der Menschen untereinander. Das ist das, was Jesus uns schenkt, indem er den Zerstörer zerstört. Annahme, wir sind von Gott angenommen. Das ist die Wiederherstellung der Vollmacht, Kinder Gottes sein zu dürfen. Und wir haben Autorität. Wir sind nicht hilflos, sondern wir sind bevollmächtigt, als Kinder Gottes in diesem Leben zu herrschen. Befreiung, das ist Wiederherstellung von Kraft, um dem Bösen widerstehen zu können. Heilung, Wiederherstellung von Ruhe in der Gewissheit, dass wir einen Heiler haben. Selbst wenn Krankheiten und Nöte uns treffen, wir haben einen Heiler. Das ist diese Wiederherstellung der Ruhe, die wir in ihm haben. Segen, Wiederherstellung der Sicherheit und Erfolg, Gottes Mitwirken in allem, was wir tun. Das ist so wunderbar, dass der Zerstörer, der Teufel, zerstört ist und seine Werke sind zerstört, sodass Wiederherstellung in unser Leben kommt. Das ist so, wie wenn nach einem Krieg, der viel Zerstörung bringt, Ruhe einkehrt und Wiederherstellung geschehen kann. Wiederherstellung. Zum Erlösungswerk Jesu gehört nicht nur das Kreuz, sondern auch und vor allen Dingen die Auferstehung von den Toten am dritten Tage. Wäre Jesus nicht auferstanden am dritten Tage, dann wäre alles umsonst. Auch unser Glaube wäre umsonst, sagt Apostel Paulus. Dass Jesus auferstanden ist, ist der Beweis, dass das Opfer angenommen ist. Ein vollkommenes Opfer. Nur Jesus selbst, der selbst ohne Schuld ist, der rein und heilig ist, konnte uns erkaufen und erlösen. Nur sein fehlerloses Opfer konnte uns befreien von unserer Schuld, von unserer Sünde. Jesus Christus hat das vollkommene Erlösungswerk am Kreuz vollbracht und seine Auferstehung ist der Beweis dafür. Heute feiern wir seine Auferstehung. Und deswegen möchte ich mit euch zusammen noch ein bisschen mehr die Beweise seiner Auferstehung anschauen. Es ist sensationell, was damals vor etwa 2000 Jahren geschehen ist an dem Tag, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Das kann man in der Bibel nachlesen, Matthäus Kapitel 28, Markus Kapitel 16, Lukas Kapitel 24, Johannes Kapitel 20, 1. Korinther Kapitel 15 und viele andere Bibelstellen. Ich mache jetzt einfach nur eine Zusammenfassung. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Verse nennen, sondern nur eine Zusammenfassung. Als Jesus auferstanden ist, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Und als dieses gewaltige Erdbeben passiert ist, da sind viele Gräber aufgegangen und Tote sind auferweckt worden. Nicht nur Jesus Christus, sondern eine Vielzahl von verstorbenen Menschen ist auferweckt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Du sitzt am Frühstückstisch und da kommt deine vor einiger Zeit verstorbene Oma oder Opa und sagt, hier bin ich. Wie bitte? Ja, auferweckt. Jesus Christus lebt und er ist die Auferstehung. Das war so ein mächtiger Beweis seiner Auferstehung. Als dieses Erdbeben passierte und Jesus auferweckt wurde zum Leben, ist der Stein, der die Gruft, vor dieser Gruft war ein gewaltiger, riesiger Stein, weggerollt worden durch einen Engel. Ein Engel Gottes hat diesen Stein weggerollt und sich auf diesen Stein gesetzt. Und die Soldaten, die das Grab bewachen sollten, sind vor dem Anblick dieses Engels wie tot umgefallen. Gewaltig, was da passiert ist. Und als sie dann nach einiger Zeit irgendwie wieder zu sich kamen, haben sie das berichtet, was passiert ist. Doch die religiösen Führer der damaligen Zeit haben alles dran gesetzt und sie haben versucht, das zu vertuschen, das zu verstecken. Sie haben eine Lügengeschichte ausgedacht und gesagt, wir geben euch eine Menge Geld, aber erzählt bloß nicht, was da passiert ist. Sagt, dass ihr eingeschlafen seid und dass die Jünger von Jesus gekommen wären und sie hätten den Leichnam gestohlen. Hallo, kann man das verstecken, kann man das verbergen? Viele Tote sind zum Leben auferweckt worden. Der lebendige Christus, der einen Auferstehungsleib hat, den man nicht nochmal töten kann, er ist da, er begegnet vielen Menschen und da wollen sie das irgendwie verstecken. Fake News, sage ich nur dazu. Fake News haben keinen Bestand, sie fliegen auf und dann geht's los. Jesus begegnet zuerst der Maria, aus der er Dämonen ausgetrieben hat, die von finsteren Mächten geplagt war. Und in der Bibel steht geschrieben, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und diese Maria Magdalena, sie hat Jesus bis zum Tod begleitet. Sie stand da am Kreuz und sie war die Erste am Sonntagmorgen, am Auferstehungsmorgen. Und sie wollte Jesus mit Öl salben. Aber als sie dorthin kam, war das Grab leer und ein Engel des Herrn saß auf diesem Stein und sie durfte reinschauen in das leere Grab. Übrigens, der Stein ist nicht für Jesus weggerollt worden. Er könnte auch durch den Stein hindurchgehen, wie er später durch verschlossene Türen gegangen ist. Der Stein ist für Maria, für Petrus, für Johannes, für uns Menschen weggerollt worden, damit wir reinschauen können, dass das Grab wirklich leer ist. Halleluja. Ich war vor einiger Zeit auch schon inzwischen mehrfach in Israel, in Jerusalem und habe mir Golgatha, die Schädelstätte, angesehen und war in diesem Grab, was vermutlich das Grab von Jesus war, wo er drin gelegen hat. Und ich habe da reingeschaut und ich war da drinne und es ist leer. Jesus ist auferstanden. Er ist der Lebendige in unserer Mitte. Halleluja. So, Jesus begegnet dieser Maria, die so hingegeben war, die selbst im Tod nicht irgendwie von ihm lassen konnte, sondern die gekommen ist, um seinen Leichnam zu salben. Jesus begegnet ihr im Garten und sie beugt sich vor ihm, sie betet ihn an und Jesus schickt sie los die Frau Maria und andere Frauen, die andere Maria und andere Frauen. Frauen waren die ersten, die Jesus begegnet sind, dem Auferstandenen. Und er hat sie losgeschickt, als seine Botschafter, als Evangelisten, den anderen Jüngern zu erzählen, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Danach als nächstes, wie soll es anders sein, da war es dann der Petrus. Petrus, der Jesus verleugnet hat. Er brauchte eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen, bevor Jesus den anderen Jüngern begegnet ist. Wir können das in 1. Korinther 15 nachlesen. Jesus wusste, wie Petrus sich gequält hat, nachdem er ja Jesus, seinen Meister, verleugnet hat. Und Jesus ist ihm ganz individuell und persönlich begegnet. Dann ist Jesus zwei Jüngern begegnet, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Diese zwei waren total desillusioniert. Sie waren enttäuscht. Sie konnten die Welt nicht mehr verstehen. Sie konnten Gott nicht verstehen. Sie konnten das alles nicht einordnen, was da passiert ist. Vor kurzem haben sie noch geglaubt, dass Jesus, der König, erhoben wird, dass er die Herrschaft übernimmt. Und jetzt ist er tot. Sie waren einfach nur traurig und gingen nach Emmaus. Und Jesus gesellt sich dazu, der auferstandene Christus. Sie erkennen ihn erstmal nicht, aber er erklärt ihnen die Schriften, alles, was bei Mose und bei den Propheten gesagt ist, alles, was er ihnen gesagt hat über die Auferstehung. Und dann bricht er mit ihnen das Brot. Ihnen gehen die Augen auf und sie erkennen, es ist ja Jesus, der Meister. Und schon muss Jesus gehen und sie sagen, bleibe bei uns. Aber Jesus geht weiter, um wieder anderen Menschen zu begegnen. Am selben Tag noch, das war alles am Auferstehungstag, ist er den 10 Aposteln begegnet, ohne Thomas. Und was war seine Botschaft an sie? Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft des Auferstandenen, auch an uns heute. Eine Woche später ist Jesus den Jüngern und Thomas begegnet. Thomas hat ja gesagt, das kann ich niemals glauben. Das ist noch nie passiert. Das kann nicht sein, dass jemand aus dem Tod auferweckt wird. Das glaube ich erst, wenn ich meine Finger in die Wundmale Jesu legen darf. Und Jesus sieht den Zweifler und kommt ihm entgegen und sagt, Thomas, hier bin ich. Du darfst die Hände, deine Finger in meine Wunden legen. Wow. Jesus hat ihn nicht irgendwie gescholten, sondern Jesus hat ihm erlaubt, wirklich seine Wunden zu berühren. Und so wurde aus dem Zweifler Thomas der gläubige Thomas. Und dann hat Jesus gesagt, glückselig ist der oder sind die, die glauben, ohne zu sehen. Hey, das sind wir. Wir haben Jesus nicht leibhaftig berühren dürfen. Wir haben unsere Finger nicht in seine Wundmale legen dürfen. Aber er hat uns Glauben geschenkt durch sein Wort, durch die Zeugnisse, die wir gehört haben. Wir glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen. Glückselig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Das sind wir heute. Ja, und dann die nächsten 40 Tage, da ist er 500 Gläubigen auf einmal erschienen. Also das kann man ja wirklich nicht mehr leugnen. Und es ging so weiter und weiter. Ich will jetzt nicht so viel Zeit nehmen für die Details. Am Ende, zum Schluss, ist er den 11 Jüngern nochmal erschienen, als er in einer Wolke zum Himmel aufgenommen wurde. Und plötzlich standen zwei Engel vor den 11 Jüngern und haben zu ihnen gesagt, so wie ihr Jesus Christus in den Himmel auffahren habt sehen, so wird er wiederkommen, um euch zu sich zu nehmen. Es wird ein Wiederkommen Jesu geben. Es wird eine Entrückung der Gläubigen geben. Genauso wie Jesus in einer Wolke erhoben wurde, so werden wir, die wir an Jesus Christus, seinen Tod und seine Auferstehung glauben, eines Tages entrückt werden, um für immer bei ihm zu sein. Vielleicht sind wir die Generation, die das erleben wird. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass ob wir diesen Tag erreichen oder ob wir vorher versterben, durch den Glauben an Jesus Christus haben wir ewiges Leben. Halleluja. Halleluja. Und seitdem gibt es Millionen, wahrscheinlich sogar Milliarden von Menschen, denen Jesus erschienen ist als der Lebendige. Ich weiß von einer Reihe von Leuten, die eine übernatürliche Erscheinung Jesu hatten, besonders in muslimischen Ländern, wo Christentum verfolgt wird. Da ist Jesus vielen ernsthaft suchenden, gläubigen Menschen erschienen in einem Traum und sie sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Jesus ist vielen, vielen, auch uns begegnet, indem er sich uns offenbart hat. Wir haben im Glauben ihn als unseren Erlöser angenommen und wir haben all das erlebt, dass die Macht des Teufels zerstört ist, dass Wiederherstellung in unser Leben kommt, wie wir gerade gesagt haben. Vergebung, Versöhnung, Annahme, Befreiung, Heilung, Segen Gottes. Alles das kennen wir doch. Er ist uns erschienen. Wir haben ihn erlebt. Viele Millionen, sogar Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt über die Generationen können bezeugen, dass Jesus der Lebendige ist. Halleluja. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Halleluja. Was bedeutet Jesu Auferstehung für uns heute? Das ist mein letzter Punkt, darüber will ich mit euch nachdenken. Das erste ist, das Erlösungsopfer Jesu ist angenommen. Erlösung ist real. Es ist nicht nur eine Theorie, es ist nicht vielleicht, sondern es ist ein Angebot, es ist ein Geschenk Gottes für jeden, der glaubt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dass er am Kreuz gestorben ist, für deine Sünde, für deine Schuld, für dein Versagen und glaubst, dass er von den Toten auferweckt wurde, dass er der Lebendige ist und im Gebet ihn annimmst, dann wirst du die Realität der Erlösung erleben. Da, wo früher Angst war, da kommt die Liebe Gottes hinein und vertreibt alle Angst. Da, wo früher Scham war, da kommt Würde und du weißt, dass du aufrecht stehen darfst vor Gott. Da, wo Schuld und schlechtes Gewissen war, da kommt ein reines Herz und du weißt, du bist gekleidet mit Kleidern der Gerechtigkeit. Da, wo vorher Angst vor dem Tod war, da kommt Heilsgewissheit und du weißt, dass du ewiges Leben bereits jetzt empfangen hast. Alles das will Jesus dir schenken. Halleluja. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Erlösung ist Realität. Das bedeutet es für uns heute. Dann bedeutet es für uns, dass alles, was Jesus gesagt hat, wahr ist. Wenn seine Auferstehung wahr ist, dann ist alles andere, was wir in der Bibel lesen, auch wahr und Realität. Wir können uns drauf verlassen. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis dafür. Amen. Und als drittes, das Leben hat den Tod besiegt. Halleluja. Das Leben hat den Tod besiegt. Wer Jesus Christus, wie ich schon gesagt habe, seinen Tod und seine Auferstehung für sich persönlich annimmt, wer glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und ihn in sein Leben aufnimmt, wer ihn um Vergebung der Schuld bittet, wer sich im Gebet an ihn wendet, der erlebt, dass er ein neues Leben beginnen darf. Auferstehung heißt, ein neues Leben mit Christus zu beginnen. Das Alte ist Vergangenheit und in der Taufe feiern wir das schon jetzt in diesem Leben. Wenn wir uns taufen lassen, feiern wir, dass wir mit Christus gestorben sind und dass das Alte Vergangenheit ist. Und es soll und darf uns nicht mehr einholen. Und so wie Christus gestorben und begraben ist, und am dritten Tag auferstanden ist, so stehen auch wir durch den Glauben an ihn auf zu einem neuen Leben. Die Auferstehungskraft Jesu ist in der Taufe wirksam. Die Auferstehungskraft Jesu ist wirksam, wenn wir im Glauben ihn annehmen und von Neuem geboren werden. Schon jetzt haben wir ewiges Leben empfangen. Halleluja! Was für eine Freude, was für eine Gewissheit des Glaubens, die wir in Christus haben. Schon jetzt, aber auch dann, wenn wir sterben, wissen wir, dass es nicht aus und vorbei ist und wissen wir, dass uns nicht die Hölle und Qualen erwarten, sondern dass uns ein ewiges Leben bei Gott erwartet. Das lesen wir in Johannes Kapitel 11, 25, 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Das war die Frage Jesu an Maria oder Martha, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber das ist die Frage auch an uns. Glaubst du das? Wer an Jesus Christus glaubt, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, wer erkennt, dass er Gnade, Vergebung in Jesus Christus braucht, wer sich an ihn im Gebet und im Vertrauen wendet, der erlebt Vergebung von Schuld, ewiges Leben und die Gewissheit über den Tod hinaus. Dann hat der Tod nicht mehr das letzte Wort, sondern der Tod ist verschlungen, der Tod ist besiegt. Das Leben, Jesus Christus ist das Leben. Das Leben siegt über Tod und du kannst diese Gewissheit des Lebens haben. Halleluja. Wie wunderbar, Jesus lebt und wir dürfen durch ihn leben, schon hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Ich möchte uns alle einladen, dass wir miteinander beten. Und ganz besonders will ich diese Frage stellen. Glaubst du das? Wenn du heute vielleicht das erste Mal diese Botschaft, das Evangelium so gehört hast, dass es dein Herz berührt hat und du willst Jesus als deinen Erlöser annehmen, dann darfst du mit mir zusammen beten und du wirst erleben, dass sein Geist des Lebens auch dich erfüllt und dass du zu neuem Leben geboren wirst, dass du ein reines Gewissen bekommst, frei von Schuld wirst, Frieden mit Gott hast, versöhnt mit Gott und ja, dass alle Angst weggeht, dass einfach Gott in dein Leben hineinkommt, dass Jesus Christus in dein Leben, in dein Herz hineinkommt. Dann bete doch gerade jetzt mit mir. Und für all diejenigen, die das schon auch getan haben, die bereits Jesus als ihren Erlöser angenommen haben, ich möchte euch zusprechen, die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, das muss so eine Power, so eine Energie sein. Sie ist jetzt da für dich und sie erfüllt dich. Und ich bete, dass du diese Auferstehungskraft Jesu erlebst und dass du nicht anders kannst, als voll und ganz mit deinem ganzen Leben für Gott zu leben und ein Botschafter seiner Auferstehung zu sein. Jesus Christus, wir kommen zu dir, so wie wir sind. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Erlösung, deine Vergebung. Wir brauchen dich. Jesus Christus, ich komme zu dir und ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld, reinige mich, befreie mich von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes. Erfülle mich mit deiner Erlösungskraft, mit neuem Leben. Jesus, ich will mein Leben mit dir leben. Ich vertraue mich dir an. Du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Jesus, und ich bete für jeden, der dich bereits angenommen hat, auch für mich persönlich, dass du mich und uns neu erfüllst mit der Auferstehungskraft, mit der Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat. So erfülle auch uns, dass wir als Botschafter, Zeugen deiner Auferstehung allen anderen Menschen von dir erzählen, damit auch sie dich kennenlernen, dir begegnen, Vergebung von Schuld, ewiges Leben, Frieden mit Gott, Wiederherstellung in allen Bereichen des Lebens erfahren können. Komm mit deiner Auferstehungskraft auch in die Bereiche unseres Lebens, wo Verzweiflung ist, wo wir dir untreu waren, wo wir dich verleugnet haben, vielleicht so wie Petrus das damals getan hat. Komm in die Dunkelheit unseres Lebens, da wo wir irgendwie in Kompromissen gelebt haben und der Sünde Raum gegeben haben. Komm in alle Bereiche unseres Lebens, da wo Ängste sind. Vielleicht berechtigte Ängste, menschlich gesehen. Aber wir haben eine berechtigte Hoffnung, weil du bei uns bist. Alle Tage, bis ans Ende der Welt. Komm als der Auferstandene, als der Lebendige. Begegne du uns, erscheine du uns, jedem Einzelnen, jeder so, wie er es braucht. Dem Thomas bist du erschienen und er durfte den Beweis haben. Bitte für die, die zweifeln, die in Glaubenskrisen sind, bete, dass du einen Beweis deiner Realität schenkst. Bitte, dass du jedem heute, hier und jetzt und in den nächsten Tagen begegnest, dass du uns erwächst zum Leben. Jesus Christus. Amen. Amen, Amen, Amen. Jesus lebt, mit ihm auch wir. Er ist der Auferstandene, er ist der Lebendige und er hört Gebet. Wir werden jetzt zusammen das Lob Gottes singen, ihn preisen.